Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1:1, der KN-Podcast zu den Kieler Störchen. Wir wollen auch in dieser Woche wieder darüber sprechen, was bei Holstein Kiel wichtig ist. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der KN und mir gegenüber wie immer Holstein-Experte Andreas Geidel. Opa, ich grüße dich.
Moin moin Niklas.
Nach dem nächsten Sieg der KSV,
yes.
2:1 am vergangenen Sonnabend gegen den SC Paderborn, gegen den von uns hoch gehandelten SC Paderborn, das trifft bisher noch nicht so zu. Wir messen uns ja an unseren eigenen Aussagen, aber die Saison ist ja noch jung. Gleiches gilt für Holstein trotzdem. Vier Spiele aus fünf Siegen, ja, das wäre was. 4 Siege aus 5 Spielen, zwischenzeitlich an der Tabellenführung gewesen, bis der HSV dann am Sonntag zurückgeschlagen hat gegen Hansa Rostock. Das lässt sich alles gut an weiterhin, ne?
Ja, das auf jeden Fall und man muss das Ganze natürlich etwas relativieren, jetzt mit Blick auf den SC Paderborn, denn tatsächlich war der SC Paderborn in den ersten 25, 30 Minuten, exzeptionell der Anfangsphase mit dem Pfostenschuss von Shutu Mashino, die deutlich bessere Mannschaft. Und man muss auch ganz klar sagen, wenn man die beiden Spiele zum Beispiel auf Schalke und jetzt gegen Paderborn zu Hause vergleicht, ist Paderborn natürlich taktisch wesentlich flexibler und wesentlich schwerer ausrechenbar, was auch die Holstein-Defensive von uns zu Recht in den vergangenen Wochen so gut hoch gelobt, vor große Probleme gestellt hat. Der gegnerische Trainer Kwasniok hat danach dem Spiel auch zu Recht gesagt, also für ihn ist es im Moment ein kleines Rätsel, weil das ist nicht das erste Mal, dass dann auf einmal die Leistung und die Performance bei den Ostwestfalen ein bisschen abbricht. Sehr häufig eben, wenn sie ein Gegentor fangen und dann stürzen bei denen so ein bisschen die Systeme zusammen. Das ist ein Rätsel, was er offensichtlich auch noch nicht so ganz gelöst hat, sonst sehen die Ergebnisse wahrscheinlich anders aus. Ob Paderborn jetzt tatsächlich dann konstant irgendwann mal zur Leistung findet und im oberen Tabellendrittel mitspielt, das weiß natürlich niemand. Aber so ganz aus der Welt oder aus der Luft gegriffen ist die Einschätzung nicht, dass sie schon zu der gehobenen Klientel in der zweiten Liga zählen.
Ja, ne? das hat man schon gesehen, ne? Auch wie der Ball dann da teilweise zirkuliert und so. Das ist schon vernünftig, wenn man sich dann vorstellt, dass ein Max Kruse irgendwann mal wieder richtig fit ist. Er war jetzt das erste Mal wieder dabei nach seiner Muskelverletzung, ist dann eingewechselt worden. Man hatte so ein bisschen das Gefühl, auch wie er da so an der Außenlinie stand und so, bei 100% ist er auf jeden Fall noch nicht, also auch rein körperlich, weiß man nicht, aber also wirkte jetzt, böse Zungen würden vielleicht behaupten, er wirkte nicht ganz austrainiert, man dann so, ist ja nach so einer Verletzung auch dann nicht untypisch, aber wenn man stelle sich mal vor, der ist jetzt in Topform wirklich, dann kann der dieser Mannschaft ja auf jeden Fall helfen.
Und da kommt noch dazu, dass die Paderborner auch wirklich im Gegensatz zu Holstein beispielsweise mit Verletzungsproblemen zu kämpfen haben. Ne? Mhm. Die Stürmer Leipertz, der auch das Führungstor für Paderborn geköpft hat, das ist schon ein ganz guter da vorne und der war, ich glaube, 25, 28 Minuten oder 23 Minute, weiß ich nicht mehr genau, wann er verletzt ausgewechselt werden musste. Das sind natürlich dann herbe Einschläge, die das aktuelle Aufgebot des Kaders gibt das bei den Ostwestfalen eben nicht her, dass man so einen Leistungsträger dann ad hoc 1:1 ersetzen kann. Bei Holstein sieht es im Moment anders aus, wenn man da mal einen Vergleich ziehen soll. Erstmal Verletzungspech, wir müssen jetzt 15 Mal auf Holz klopfen. Bislang sehr überschaubar, auch wenn mit Kai Johansson und Timo Becker natürlich zwei potenzielle Eckpfeiler über eine längere Strecke ausgefallen sind, beziehungsweise noch nicht zur Verfügung stehen, wie im Fall Johansson, der aber schon wieder individuell auf dem Platz trainiert hat. Da muss man mal sehen, wie lange das dauert, bis er dann nach seiner Meniskus-OP wieder einsatzfähig ist. Aber es ließ sich eben gut durch die anderen Spieler ergänzen oder kompensieren. Und das ist natürlich ein riesen Faustpfand, wenn du so eine Qualität in der Breite des Kaders hast und so eine Qualität auf der Einwechselbank hast, da bist du schon mal in dieser Liga zumindest schön weit vorne.
Ja, auch jetzt Finn Porat, finde ich, ist ein hervorragendes Beispiel. Ne? Also Jonas Sterner hatte sich da offensichtlich ein bisschen festgespielt.
Ja.
Fällt jetzt auch, fiel dann auch kurzfristig ja aus vor dem Spiel auf Schalke. Mhm. Jetzt wieder nicht. Porat als rechter Schienenspieler, jetzt auch nicht unbedingt die Position, die man sofort mit ihm in Verbindung bringt, ja eher zentraler beheimatet. Aber hat er gesagt, hat sich ein paar Tipps geholt bei Timo Becker. Wie haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen, wie man da die Linie so rauf und runter pest. Und jetzt ja auch, also wir haben drüber gesprochen vor dem zweiten Tor auf Schalke, da hervorragend mit der Grätsche das eingeleitet. Jetzt gegen Paderborn auch offensiv in Erscheinung getreten, ein, zwei Versuche gehabt. Die
abgefälschte Flanke ist zum 1-1, genau, zum 1-1 geführt.
Genau,
ne?
Die Vorlage, ich meine jetzt auch selbst, also den Torabschluss gesucht, mal da aus der Distanz, einmal ein bisschen verzogen, aber guter Versuch.
Ja.
Hat sich da wunderbar eingefügt, ne? Und da musst du als Holstein-Fan im Moment echt keine Schmerzen haben, wenn mal jemand ausfällt, dass da irgendwie einer ist.
Wenn man das leisten kann, einen Timo Becker erstmal auf der Bank zu lassen, dann das ist schon mal ein Ausrufezeichen, sagen wir mal so. Aber wir müssen uns ehrlich machen, ne? Hat ja alles keinen Sinn. Das ist ja toll, die Momentaufnahme und schön und es gibt überhaupt nichts Großartiges zu kritisieren. Man könnte jetzt sagen, gut, die Offensive performt noch nicht konstant. Das Zusammenspiel läuft noch nicht immer reibungslos. Ist in den Ansätzen sieht doch schon ganz toll aus, aber dann eben fehlt manchmal hier und da noch der Abschluss oder der letzte Pass oder die Entscheidungsfindung ist nicht ganz richtig in der Situation. Schwamm drüber. Da bin ich felsenfest von überzeugt, bei der Qualität, die da vorne rumturnt, ob das ein Benny Pichler ist, der nach und nach immer besser in Schwung kommt, auch Schalke ein super Spiel gemacht hat. Jetzt hatte er gute Szenen, nicht ganz an die Form von Schalke angeknüpft, war aber auch ein ganz anderes Spiel, das muss man auch ganz klar sagen, von der strategischen Ausrichtung des Gegners her. Schuto Maschino Pech gehabt, mit dem Pfostenschuss hatte noch eine Chance, Benny Pichler auch eine fette Chance noch dazu. Dahinter Steven Skripski mit diesem Traumtor aus 45 Metern. Ja. Das habe ich live im Stadion so ein Ding noch nicht gesehen, in meinen ganzen langen Jahren nicht. Lupfer und sowas in der Art vielleicht schon, aber ein Strahl aus der Distanz, der tatsächlich erst sich senkt, als er.
Er kommt im Tor Mal auf, ne?
Naja, das heißt auf, der fliegt da rein und landet also im Netz und fällt von da aus runter. Das ist also nicht so die typische Bogenlampenkurve, sondern linear nahezu irgendwo. Das war schon ganz irre und technisch super. Aber wir müssen uns trotzdem ehrlich machen. Bei allem Lob, die Defensive haben wir schon sehr, sehr oft erwähnt. Holstein hat also in den ersten 5 Spieltagen auch reichlich Spielglück, ne? Mhm. Das darf man jetzt auch nicht von der Hand weisen, sagt selbst Cheftrainer Marcel Rapp. Also nehmen wir mal, ne? Last Minute in Braunschweig deutete zu dem Zeitpunkt jetzt nicht ganz, trotz drückender Überlegenheit, nicht ganz darauf, viel darauf hin, dass da noch ein Tor fällt. Gegen Fürth zweimal Alu-Pech von den Franken und jetzt gegen Paderborn in der Nachspielzeit. Ja. Das Ding von Conte in Pfosten, dann rollt das Ding, die Kugel parallel zur Torlinie, geht nicht rein.
Nee, man sah es, wenn man im Fernsehen es gesehen hat oder hinterher die Zusammenfassung sich angeguckt hat, man sah das so von der seitlichen Perspektive total gut. Also der lugte so ein bisschen rüber natürlich, die Kugel, ne, aber rollte exakt auf der Linie entlang. Das erinnerte mich total, ich weiß nicht mehr welches Jahr, das ist so eine Szene, Dortmund gegen Bayern mit Oliver Kahn im Tor damals.
Ja, richtig.
Gab es auch so einen Pfostenschuss oder Pfostenkopfball oder einen Freistoß war es, glaube ich. Freistoß an Pfosten und er guckte den Ball nur hinterher, stand in der anderen Ecke am Pfosten und guckte nur so und dann fiel ihm das Ding genau in die Hände und er hat sich dafür abgefeiert, als wenn er die größte Parade gefeiert hätte. Timon Weiner jetzt auch schnell sich den Ball geschnappt, nochmal vorsichtshalber nach vorne gelegt, damit da auch gar keine Zweifel irgendwie aufkommen. Aber es gibt ja Torlinientechnik, also insofern.
Alles richtig und nur daran sieht man, das ändert wirklich nichts an dem nahezu perfekten Saisoneinstieg, ne? Nur man muss sich wirklich ehrlich machen und das eben auch anerkennen. Okay, wir haben jetzt eine Menge Glück dabei gehabt. Jetzt kann man sagen, Glück muss man sich erarbeiten, stimmt ja auch. Jetzt ist allerdings, wenn du 4 Siege in 5 Spielen hast und nach einer 2-4 Heimniederlage gegen Magdeburg im Übermaße da selbst verschuldet, dann auf Schalke 2-0 gewinnst, das zeigt, dass die Mannschaft oder der Kader, das gesamte Aufgebot in der Lage ist, Widerständen zu trotzen und Rückschläge auch wegzustecken und dann nach Schalke mit einem Sieg, die 3 Punkte von Schalke mit einem Sieg zu Hause gegen Paderborn zu bestätigen, egal wie es letztendlich zustande gekommen ist, das ist einfach gut und sowas bei der Erkenntnis, die alle Spieler und auch der Trainerstaff immer wieder zum Besten geben, dass man noch ganz, ganz viel Arbeit vor sich hat und dass das alles toll ist, aber bestimmt noch nicht so dass man jetzt nicht wissen könnte, woran man im Training noch zu feilen hat, und zwar intensiv zu feilen hat, das sind gute Voraussetzungen. Und mit 4-7 bist du, ist dein Kreuz so breit und die Brust so stark, da schmeißt dich so schnell nichts mehr um, ne?
Also ja, du siehst es ja auch, die Ergebnisse lassen ja auch die Leistung in einem anderen Licht erscheinen. Also das ist ja einfach so. Wenn wir jetzt überlegen, es wäre jetzt ein 2-2 gegen Paderborn, es wäre vielleicht eine knappe Niederlage gegen Fürth gewesen. Die Leistung, bis auf die Szenen, die wir angesprochen haben, geht der Ball rein oder geht er an Pfosten, wäre ja identisch gewesen.
Genau.
Und man würde trotzdem ja ganz anders darüber sprechen. Man würde über die Situation anders sprechen. Man würde vielleicht die Leistung an der einen oder anderen Stelle anders beurteilen, weil man sagt, ja, hat halt nicht gereicht. Obwohl es ja eigentlich bis auf 2-3 Schlüsselszenen genau das Gleiche ist. Ne? Mhm. Und das wird natürlich in der Mannschaft auch so sein. Denn man erarbeitet sich einfach Selbstvertrauen durch sowas und dann merkt man, es kann funktionieren. Und wenn wir weiter dranbleiben, dann haben wir vielleicht das Spielglück auf unserer Seite. Und dann kann sich halt so ein Flow entwickeln, von dem wir immer gesprochen haben. Da die Saison 21 war ja da das beste Beispiel für, wie schnell das gehen kann. Und insofern, das...
Lukas Kwasniok, Paderborns Trainer, ist nach dem Spiel aus der Presse, hat sich von der Pressekonferenz mit den Worten verabschiedet. Ich drücke euch die Daumen so sinngemäß und haltet den Floh so lange oder genießt den Floh. Der kann euch lange und weit tragen. Mhm. Der Mann weiß, wovon er spricht. Paderborn hat es ähnliche Spielzeiten gegeben, die sogar mit dem Bundesliga-Aufstieg geendet haben. Und genauso sehe ich das auch. Jetzt kommen natürlich zwei Spiele mit dem Auftritt bei St. Pauli und nach der Länderspielpause und dann zu Hause gegen Hertha BSC. Jetzt kann man wieder sagen, oh, das sind jetzt echte Gradmesser. Aber in der Tat ist das natürlich ein Bundesliga-Absteiger, der möglicherweise allmählich dann mit noch mehr Training und dem Kader, der sich jetzt dann so manifestiert hat in Berlin, das könnte schon ein erhebliches Kaliber sein. Und auf St. Pauli am Millerntor brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Das wird eine schlanke Nummer. Da soll man schon gehörig irgendwie dagegenhalten. Sonst kann das auch mal schnell nach hinten losgehen. Zumal die St. Paulianer jetzt auch noch, wir wollen dem Spiel noch nicht vorgreifen, aber mit Zoller natürlich vielleicht gerade jemanden verpflichtet haben, der denen einfach fehlt. Weil da kann man auch einen Unterschied zu Holstein sehen. Ne? Die spielen sich auch in jedem Spiel diverse Chancen heraus, stehen hinten sehr, sehr sicher, ne, mit Hauke Wahl, aber es ist vorne fehlt es halt als ein Knipser oder einer, der die Chancen dann veredelt oder sowas. Und das könnte natürlich Zoller sein. Mhm. Das ist natürlich ärgerlich, dass der ausgerechnet gegen Holstein dann das erste Mal mutmaßlich, wenn er sich nicht verletzt, mitspielt. Also da wird schon vor knapp 30.000 am Millerntor dann nach der Länderspielpause. Das ist eine schöne Bewährungsprobe. Aber so what? Holstein kann da hinfahren und sagen, okay, ihr müsst uns erstmal schlagen. Die Defensive, wie gesagt, steht durchaus massiv und stabil, in welcher Formation auch immer. Und so, nun kommt erstmal, ihr müsst erstmal gegen uns ein Tor schießen und wir sind in der Lage, vorne immer ein, zwei Dinger zu machen. Ja. Und das weiß der Gegner auch.
Ja. Das ist ja genau das, wir denken ja auch immer drüber nach, so, ja, Paderborn, oh, das ist schwer, ne, auf St. Pauli, das ist schwer und so. Glaubt man nicht, dass sich da jemand freut, gegen Holstein spielen zu müssen?
Nee, das glaube ich auch
also,
nicht.
Also, das ist ja genau aus der anderen Perspektive dann genau
richtig,
das Gleiche.
Richtig.
Deswegen, das glaube ich auch, da muss man sich nicht verstecken. Aber auch witzig, finde ich, ne, wenn man so diese zweite Liga betrachtet und auch jetzt gerade St. Pauli und Hertha als nächste Gegner, wie unterschiedlich das einfach ist und wie viele Geschichten diese Liga schon schreibt, ne? Also unfassbar. Hertha mit diesem 6-4 von Magdeburg, da also völlig Banane spielt.
Ja.
Also Scheibenschießen, weiß ich nicht, kann man alle möglichen Attribute für finden, ne? Auf der anderen Seite St. Pauli, die 4,5 Spiele brauchen, überhaupt ein Tor zu erzielen. Vorher so, da sagte man auch, wie steht's bei St. Pauli eigentlich zur Halbzeit? Ach so, ja, wie immer 0-0. Mhm. Also das ist ja auch völlig gaga, wenn man auch überlegt, wie St. Pauli Rückrunde gespielt hat und wie effektiv die auch gespielt haben, und da funktioniert es überhaupt nicht im Moment.
Ich habe die Zahlen von Pauli jetzt nicht im Kopf, aber ich mutmaße jetzt einfach mal, dass es eine ähnliche Geschichte ist wie bei Holstein, nur eben von den Ergebnissen damit mit etwas anderen Vorzeichen versehen. Denn wenn man sich die spielrelevanten Daten einmal betrachtet aus der Vorsaison und jetzt, du findest keine gravierenden Unterschiede. Mhm. Laufleistung ist ein bisschen besser. Also was heißt, wenn man das als besser bezeichnet, die spulen mehr Kilometer ab im Schnitt, die Kieler.
Ja.
Ich weiß nicht, wie das jetzt bei St. Pauli ist, da habe ich mich noch nicht mit beschäftigt. Aber ansonsten Zweikämpfe, Zweikampfquote und so weiter und so weiter, da ist nicht viel Unterschied, ne? Luftduelle gewinnen sie viele. Das ist in dieser Liga auch ein nicht unerhebliches Fund, was du da rein, das hat auch was mit Körpergröße zu tun, das hat aber auch was mit Cleverness im Zweikampfverhalten zu tun, aber sonst Passquote, Torabschlüsse, also und das ist bei St. Pauli, schätze ich jetzt einfach mal ähnlich, es fehlt dann halt nur der Abschluss und es fehlt vielleicht dann auch das bereits erwähnte Spielglück.
Ja.
Und das hat Holstein im Moment und daraus ergeben sich bestimmte Konstellationen, die sehr, sehr nett weiterführen können.
Und das ist halt ja, wie ich vorhin sagte, so mit der, die Leistung wird anders bewertet nach den Ergebnissen, ne? Das ist ja, spielt ja auch da rein. Da merkst du halt, wie viel tatsächlich der Faktor Gefühl irgendwie im Fußball immer noch eine Rolle spielt, ne?
Mhm.
Also das Gleiche war ganz bezeichnend, fand ich, bei beim übertragenden Sender Sky am Wochenende, wo so gesagt, ja, in Kiel, da ist ja schon so ein bisschen Euphorie und so.
Ja,
und,
stimmt gar nicht.
Und obwohl der Start, das sagte Marcel Rapp wohl auch im Vorwege, der Start nur ein Punkt besser war als zum selben Zeitpunkt in der vergangenen Saison.
Ja.
Das heißt, der Unterschied ist eigentlich gar nicht so da auf dem Zettel. Zumindest war er das nicht vor dem jetzigen Spiel. Und trotzdem ist hier so ein bisschen Euphorie entstanden. So, da habe ich nur für mich gedacht, ja klar, irgendwie macht diese Truppe auch mehr Spaß.
Ja, ist so.
Also das ist jetzt nichts gegen die Mannschaft des letzten Jahres, ne? Aber irgendwie ist da was, da man hat so das gewisse Etwas ist da, man sieht denen gerne zu, die Neuzugänge funktionieren hervorragend, jemand wie Machino löst einen kleinen Hype einfach aus.
Neu, jung, spannend, ne?
Genau, Tom Rothe, also was für ein Glücksgriff offensichtlich als Leihgabe. Da ist irgendwie so das gewisse Etwas und das kribbelt ein bisschen. Und das macht viel mehr Spaß als letzte Saison.
Colin Kleine-Bekel, diese Sensationsgeschichte, brauchen wir nicht alle schon wieder
aufnehmen. Aber es ist ja, es geht ja auch jede Woche weiter. Es ist ja, es ist ja nicht so, dass wir das jetzt erzählen und dann ist das so und dann hat man sich dran gewöhnt, sondern es geht irgendwie jede Woche weiter.
Mhm.
Auf dem Platz geht es jede Woche weiter und Tom Rothe erzielt jetzt sein erstes Tor. In was für einer Abgezocktheit und was für einer technischen Brillanz, den da so flach aus spitzem Winkel, so halb mit dem Außenriss, wuchtig, platziert, als ob der seit 20 Jahren, das ist wie bei Colin Kleine-Bekel, als ob der 20 Jahre Innenverteidiger ist, Tom Rothe, als ob der Stürmer ist seit eh und je. Also unfassbar. Mal, ganz davon abgesehen, was der für Wege macht und dass er auch mal ein oder zwei vernatzt an der Außenlinie und so, ne? Aber alleine diese Szene, wie abgebrüht immer mit 18 sein kann, ne?
Ja, das zeigt einfach die überragende technische Qualität, die er mitbringt. Die zeigt er ja auch bei seinen Flanken da, die da scharf angeschnitten in den gegnerischen Strafraum entweder flach oder hoch reinfliegen. Und Tom Rothe war auch nach dem Spiel. Also die Kieler Verantwortlichen hatten sich ja dazu entschlossen, also vor allem in Person von Cheftrainer Rapp, die Youngster erstmal nach den anfänglichen Erfolgen aus der medialen Schusslinie zu nehmen. Einige Kollegen konnten das nicht so nachvollziehen. Ich sag, ich kann es nachvollziehen. Ich fand es auch gut. Und genauso gut fand ich das jetzt am vergangenen Sonnabend, dass dann spontan entschieden wurde, so einen lassen wir jetzt einfach mal ran. Und das war dann natürlich naturgemäß Tom Rothe, der auch vorher schon vom Vereinsmikro gestanden hat, ein Video da gemacht hat für die Vereins-Homepage. Und so gab es natürlich auch keinen Grund mehr, ihn jetzt den Journalisten Fragen vorzuenthalten. Dann steht der da mit seinen etwas über 1,90. Blonde Haare, strahlend weiße Zähne, braun gebrannt. Also mehr und lacht und strahlt und erzählt halt wie ein, natürlich kommt er aus Dortmund, natürlich ist er da gebrieft, natürlich hat er Champions League Erfahrung sogar schon. Trotzdem steht er da, ich will jetzt nicht sagen wie ein kleiner Junge, das wäre natürlich völliger Schwachsinn, aber relativ unverbraucht und jetzt auch nicht die bahnbrechenden Erkenntnisse, die er da uns da in den Blog oder ins Handy diktiert hat, aber der Nordisch by Nature, mehr ging gar nicht.
Authentisch, ne?
Ja, mehr Nordisch by Nature als gebürtige Rendsburger ging nicht. Der hätte auch ein Werbevideo für eine Surfabteilung machen können in der Szene und so weiter. Also ich fand's herrlich erfrischend. Und hoffentlich bewahren die Jungs sich da, die gerade die Jüngeren bewahren sich das ein bisschen, auch wenn vielleicht die Erfolge noch mehr werden sollten, um auch diese Sympathiewelle, auf der sie reiten, abseits des Platzes weiter durchziehen zu können, ne?
Ja.
Es ist sexy, es ist also
So ist es. Es ist halt, es ist irgendwie was da, ne? Ja. Es ist irgendwie, ich habe neulich hier bei uns auf dem Asmus-Bremer Platz hier vor der Tür morgens, als ich zur Arbeit gegangen bin, dann liefen da Shuto Machino und Marco Ivesic zusammen durch die Stadt, ganz entspannt, bisschen gebummelt, ne, kurze Hose bei dem schönen Wetter. Da denkst du ja auch, das sind jetzt vielleicht nicht unbedingt diejenigen, die du als Match in dieser Holstein-Mannschaft zusammenwürfeln würdest. Die sind wohl die beiden, die sich am schlechtesten miteinander verständigen können, würde ich jetzt mal tippen.
Ja, aber was behalt dein Wort. Die sind aber Nachbarn und hat mir der Marco Ivicic erzählt und das sind die beiden, Shuto ist sein, er mag alle leiden, sagt Marco Ivicic, ist ja aus Serbien, aus Belgrad, der Hauptstadt hierher gesiedelt sozusagen per Transfer und wenn ein 21-Jähriger, der noch nie aus Belgrad weg gewesen ist, alleine, zwar besucht ihn seine Familie logischerweise, aber grundsätzlich alleine hier rumstochert, in einer völlig fremden Umgebung, spricht also noch sehr wenig Deutsch, aber sehr gut Englisch. Da kommt man, was macht der so nach Feierabend, ne? Ist natürlich völlig klar, der trifft sich mit Shuto Machino, ne? Dem Japaner, ne? Der kein Wort Deutsch spricht und Englisch auch nicht so fließend jetzt, als dass er eine reibungslose Kommunikation, aber Marco Ivicic hat mir eben erzählt, es ist total lustig, mit Shuto Machino unterwegs zu sein, noch abends mal essen zu gehen oder ins Restaurant zu gehen oder sowas, weil das ist eben halt eine Plauderkieme und die unterhalten sich mit Händen und Füßen und haben mega Spaß zusammen. Ja, auf die Idee, eine Japan-Serbien-Connection, da kommst du ja auch im ersten Moment nicht so drauf.
Das war eigentlich nicht in Kiel.
Nee. Diese Atmosphäre, die diese Burschen da abstrahlen, Machino ist auch erst 23, ne? Also das ist einfach. Das macht einfach Spaß. Also was anderes kann man dazu nicht sagen. Und wenn sie jetzt irgendwann mal wieder verlieren, was ja sicherlich passieren wird, das nimmt ihnen ja keiner übel. Ne? Das ist ja jetzt hier kein Kinderpoker. Also es geht nicht um viel Geld und es geht um Punkte und man will natürlich auch den Fans was liefern und sich selbst natürlich auch und dem Verein gerecht werden, den Ansprüchen, die sie da haben. Aber die Grundvoraussetzung und die Basis ist jetzt gelegt und das ist eigentlich der wichtigste Punkt bei diesen 12 Zählern auf dem Konto. Dass nach diesem Mega-Umbruch mit 13 zu und 16 Abgängen, das hätte auch ganz anders ausgehen können. Ne? Das Risiko ist immens gewesen. Ne? Vielleicht dann nach 8, 9 Spieltagen, dass sich das dann erst alles, das Puzzle sich zusammengefügt hätte. Ob dann aber die sportlich Verantwortlichen dann noch in Amt und Würden gewesen wären, das walte mal Hugo. Ne? Also ich will jetzt nicht hier den großen Kritiker geben oder so, aber das ist natürlich klar, dass die Aufsichtsrat und Co. schon sehr genau hingeschaut haben, was passiert denn da jetzt eigentlich. Ne? Ja. Aber es zeigt auch die Arbeit von Marcel Rapp. Er hat im Trainingslager bereits seinen Kader zusammen gehabt. Da hat er auch sehr viel Wert drauf gelegt, nachvollziehbarerweise, weil das Trainingslager ist natürlich im Grunde die Basis für alle, für einen weiten Teil der Saison, der danach folgt. Die Teilarbeit findet im Training statt, im Alltagstraining. Aber die Basis wird meistens in diesen Trainingslagern gelegt. So, und wenn du da schon deinen Kader eigentlich bis auf Timo Becker, der dann verletzt war, zusammen hast und mit denen arbeiten kannst, der Kader, der erst den Marcel Rapp auch erstmals maßgeblich selbst mitbestimmen konnte, im Vergleich zu den Vorjahren, wo er in An- und Abführung und nicht negativ gemeint Altlasten natürlich moderieren musste, wie Hauke Wahl oder Fabian Reese oder auch ein Finn Bartels und Simon Lorenz. Ich muss sie ja nicht alle aufzählen, aber das waren gestandene Leute hier, Leistungsträger. Und die Spielidee von Marcel Rapp ist vielleicht auch schon eine andere gewesen, die vielleicht sich mit den Spielern gar nicht so gut hat umsetzen lassen. Und jetzt flutscht es auf einmal. Ne? Und Standing von Marcel Rapp im Moment ist natürlich over the top.
Ja.
Das muss man sagen. Das ist eine sehr gute Leistung von ihm und auch natürlich den gesamten Trainerstab mit Alex Hahn und Dirk Bremser und so weiter dazu. Das wollen wir nicht verheimlichen oder verschweigen. Nee, das ist schon, nochmal, niemand wird hier irgendwie zusammenbrechen, wenn sie jetzt mal wieder verlieren.
Ja.
Und Euphorie in Kiel, würde ich jetzt noch gar nicht unterschreiben, weil es ist immer noch in den Köpfen der meisten Leute, wir wollen mal hier nicht. Das ist auch gar nicht die Mentalität hier oben. Ne? Also Euphorie kommt dann vielleicht, wenn das so weitergeht im Frühjahr. Dann könnte es euphorisch werden. Mhm. Vielleicht auch schon im Winter. Das kann aber zum jetzigen Zeitpunkt dafür, und das darf man ja auch nicht unterschätzen, Holstein spielt die 7. Saison in der 2. Liga. Und wir haben ja schon eine ganze Menge erlebt hier. Ne? Abstiegskampf noch nicht, ehrlichkeitshalber. Nee. War immer mal die eine oder andere Saison, wo es dann mal im Februar, März, wenn wir jetzt verlieren, dann könnte es aber eng werden. Aber ist nie eng geworden. Also das muss man ja auch mal konstatieren, was das für eine Konstanz ist, ne? Ich will jetzt hier keinen Monolog halten. Ich möchte nur noch eins, einen kleinen Denkanstoß.
Oha.
Fußballer sind ja abergläubisch, ne?
Ja.
Und ich natürlich nicht. Das ist ja für klar. Aberglaube liegt mir völlig fern, ne?
Weißt du, es gibt Sportler, es gibt Sportler, die sind noch abergläubischer als Fußballer, es sind Footballer.
Ja?
Ja, und Footballer sagen nur Exkurs in den USA, it's only weird if it doesn't work. Also es ist nur komisch, wenn es nicht funktioniert. Alles andere ist gedeckt.
Okay. Nee, ich will ja auf so einen kleinen Rhythmus hinweisen, ne? So einen Dreijahresrhythmus.
Na.
Ja, da kommst du gar nicht drauf.
Dreijahresplan.
Ne? Nee, nicht Plan, Rhythmus. 2017, 3 Jahre später 2020, 3 Jahre später 2023. Was war am Ende der Saison 2017-18? Was war am Ende der Saison 2020-21? Was wird am Ende der Saison 2023-24 sein? Nur mal so in den Raum gestellt, ne?
Ich glaube, du spielst an auf ein Wort, was mit R beginnt und mit Elegation aufhört.
Ja, ist einfach nur ein nettes Spielchen, aber auffällig ist das schon. Und wenn ich das auch noch sagen darf, in dieser Sensationssaison nach dem Aufstieg 2017 stand Holstein nach dem 5. Spieltag auf Platz 3, 10 Punkte. 2020/21 die Übersaison mit DFB-Pokal-Halbfinale und Bayern München rausgekegelt etc. Nach dem 5. Spieltag Platz 2, 10 Punkte. So, nun kommst du.
Jetzt komme ich.
Ja, da fällt dir nichts mehr ein. Kann nicht mehr.
Nee, kann ich nichts gegenhalten.
So.
Ne? Was soll ich machen?
Ja, kann man nichts mehr machen, ne? Oder wir sagen, was natürlich auch eine wirklich coole Rechnung ist, die so mehr auf Existenzsicherung abzielt und die natürlich gleichzeitig aber auch eine gewisse Zufriedenheit formuliert und einen gewissen Stolz auf das bisher Erreichte. Die habe ich dann am Trainingsplatz von Kiebitzen eingesammelt. Diese Rechnung, die ist aber auch cool. Es braucht jetzt nur noch einen Schnitt von einem Zähler pro Partie, um spätestens am 34. Spieltag die magische 40-Punkte-Grenze zu haben. So, und jetzt, bitte.
Auch nicht schlecht, aber das wird auch auf Dauer ein bisschen eintönig dann. Wo Holstein nur noch auf Unentschieden spielt.
Ja, klar. aber es ist natürlich tatsächlich so, ne? Das muss man sich mal reinziehen, ne? Also ein Schnitt von ein Punkt pro Spiel bist du normalerweise gnadenloser, also mit ganz an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein Absteiger. Jetzt kannst du schon mal dich nicht zurücklehnen, das ist ja auch Quatsch oder so. Ja. Aber das ist schon ein Produkt dieser ersten Spieltage.
Natürlich,
ne?
Alles, was du dir jetzt an Polster anfutterst, da kannst du nachher von zehren. Ne? Das ist ja
genau.
Klar. Und es fällt halt alles damit ein bisschen leichter, weil es immer leichter ist, eine Position zu verteidigen, als eine Position zu erreichen. Das ist beim Auf- und Abstieg genau das Gleiche und ist in der Tabelle auch so.
Da wird dir natürlich jeder Trainer widersprechen. Ne?
Natürlich. Deswegen bin ich auch kein Trainer, sondern Podcaster.
Das Schwerste ist, eine Position zu verteidigen. Ne? Das ist ja, aber ich weiß, was du meinst, und das sehe ich ganz genauso. Ne? Es ist es ist ja kein Druck da.
Nee, genau.
Dieses Profi-Biotop hier in Kiel bietet natürlich im Erfolgsfall so viele gute Komponenten, die andernorts vielleicht, nehmen wir jetzt Hamburg oder was weiß ich, andere Städte, München oder sonstiges, wo der Druck so hoch ist, sagen wir mal, dass dann, wenn dann einmal ein Unentschieden ist oder sogar mal verloren wird, dann bricht da die Welt zusammen oder sowas. Das ist hier ja nicht.
Nee, das stimmt.
Das ist ja auch das Schöne, ne?
Das stimmt. Ein paar Störgeräusche gibt's trotzdem, wir wollen nur einen Satz dazu verlieren vielleicht. Der Streit zwischen der aktiven Fanszene und der Vereinsführung hat ein neues Level erreicht, würde ich mal so sagen. Die ungeliebte Werbebande, die wir ja schon häufiger auch thematisiert haben, wurde gleich zu Spiel oder kurz nach Spielbeginn, zerstört vielleicht nicht, aber ramponiert und mutwillig wurde Schaden verursacht, wurden Kabel rausgerissen und so weiter. Also aus meiner Sicht, wir haben den Streit ja schon thematisiert, wir haben ja auch auf Kan Online findet ihr es alles, auch was jetzt der Verein noch dazu sagt. Ich möchte dazu nur sagen, Leute, absolutes Eigentor. Man kann sich streiten und man kann sich auch heftig streiten mit harten Bandagen, aber wenn es dann um Sachbeschädigung und ja auch ein Ordner, der verletzt worden ist, irgendwie geht gar nicht. Lass die Scheiße nach und man muss auch sagen, es ist ja für die eigene Verhandlungsposition auch irgendwie dämlich. Das ist mein Two Cents dazu. Weiß nicht, ob du da noch was zu sagen willst, aber...
Ja, damit ist ja alles gesagt. Ja. Ne? Also... es wird ja niemand dienstverpflichtet, dahin zu gehen zum Spiel. Auch die Ultras nicht oder wie auch immer die Fangruppierung sich selber bezeichnen möchte, die in einer Westtribüne da im inneren Block steht. Wenn mir etwas nicht gefällt, also ich fand die Demonstration sozusagen vor Beginn des Spiels mit den roten Karten, den Pappschildern als rote Karte, als Symbol und rote Karte für den Vorstand, ein Plakat, habe ich noch zu meinen Sitznachbarn gesagt, also wunderbar, ne? Wenn sie haben ein Anliegen, sie formulieren es, ne? Das ist nicht beleidigend, das ist gar nichts, es ist einfach nur eine Sachstandsbeschreibung. So ist ein schöner Protest, sogar bunt. Also das ist für mich eine Streitkultur, die für mich sehr schön ist und sehr akzeptabel ist und auch sein muss, wenn man sich fortentwickeln möchte an allen Fronten. Die Nummer, die du dann beschrieben hast, dass da ein paar Vermummte über die Bande hüpfen und dann unter Begeisterung stürmen, ihre Kollegen auf den Rängen, dann da offensichtlich tatsächlich eine Sachbeschädigung begangen haben, von verletzten Ordnern will ich gar nicht sprechen oder sowas, das kann ich auch gar nicht beurteilen. Da frage ich mich, warum sind sie da? Was kann das sein? Mir gefällt etwas nicht, ich bin nicht einverstanden mit einer Aktion des Gastgebers quasi, der für eine Veranstaltung, für die ich Eintritt bezahlt habe. Ja, das gucke ich mir dann ein, zweimal an als Kunde. Und ich sag dann, wenn man so wie, also ich würde jedenfalls so ticken und würde sagen, so, weißt du was, jetzt habe ich die Nase voll. Ich gehe dann im Endeffekt. Vielleicht frage ich, ob ich mein Geld zurückbekommen kann, weil das ist nicht das, was ich mir eigentlich erwartet habe. Ich bin enttäuscht. Dann ist auch ein Anliegen, was man vielleicht diskutieren kann. Aber das, also wirklich, also da fehlt mir wirklich jegliches Verständnis.
Und wie man kreativ und mit nettem Ansatz an die Sache rangehen kann, finde ich, haben die Paderborner Fans gezeigt, die eine große Zaunfahne aufgehängt haben, auf der stand, ich bin eine Zaunfahne und brauche Platz.
Ja.
Sowas ist schön, sowas bleibt dann auch vielleicht eher im Gedächtnis, oder ja, es bleibt zumindest sehr positiv eher im Gedächtnis, als auch viele andere Aktionen, so wie die Choreografie, die du beschreibst, aber die durch so eine Scheiße einfach total in den Hintergrund gerät, überstrahlt wird durch etwas, was einfach eine Straftat ist.
Ja, weil auch ein Anspruchsdenken da besteht. Die Diskussion, die, wir können es ja nicht beurteilen, wer jetzt da zu 100% Recht hat bei den widerstreitenden Parteien, ob die Kommunikation zwischen Vorstand des Clubs und den Block 501 legitimierten Vertretern des Blocks 501, ob die jetzt funktioniert, ob das alles, wissen wir nicht. Wir sind nur outstanding people in dem Zusammenhang. Auf jeden Fall, irgendeine Kommunikation wird da ja stattfinden. Aber es geht dann offensichtlich nicht zu schnell. Und weil es nicht schnell genug geht und die Wünsche nicht sofort befriedigt werden, greife ich eben zu radikaleren Mitteln, um dann meine Wünsche durchzusetzen. Ist für mich kein legitimes Mittel.
Ja, sehe ich auch so. Hoffen wir, dass es da irgendwie wieder zueinander gefunden wird, dass man wenigstens spricht.
Ja, ich wundere mich dann aber auch teilweise über nicht nur bei Holstein, auch andernorts. Ich nehme jetzt mal die Pyromanen-Freunde aus Rostock beim Spiel im Volksparkstadion, das dann 5 bis 6 Minuten unterbrochen werden muss. Die Zeit wird natürlich, weil nichts mehr zu sehen war durch die Rauchtöpfe, die Zeit wird natürlich nachgespielt und haben damit ihre eigenen Mannschaft geschädigt, weil just in dieser Nachspielzeit HSV mit 1-0 in Führung geht. Da frage ich mich natürlich, irgendjemand muss doch da auch mal eine Reflexion haben oder die Sache noch mal auch analysieren. Vielleicht war das jetzt gar nicht so schlau von uns. Haha, wir haben ja unseren Spaß gehabt, alles war voller Nebel, wunderbar. Wie man da Spaß dran haben kann, ist mir ein Rätsel, aber bitte, da will ich gar nichts mehr zu sagen. Nur, man hat der eigenen Mannschaft geschadet. Beim Holstein-Heimspiel, dann wird angefeuert, vorm Spiel aber nicht. Ich verstehe es teilweise nicht mehr, aber ich bin vielleicht auch schon durch, was man im Personalausweis nachlesen kann, vielleicht zu weit weg. Durch die Ungnade der frühen Geburt.
Ja.
Ne?
Ja.
Aber ich hoffe auch, dass man sich da wieder zusammenrauft, ja, und in irgendeiner Form eine, ach so, deshalb meine ich da, ich, wenn ich dann Vereinsoberer wäre in der Situation, würde ich auch vielleicht mal sagen, pass auf, liebe Spieler, bei der Abschiedstour, die wir durchs Stadion machen, heute gehen wir, auf Holstein bezogen, könnte ja mal sein, heute lassen wir mal die Westtribüne nicht links liegen, da zieht man einfach vorbei, und feiert mit der Osttribüne. Die schreien auch ordentlich da. Nur mal, um auch ein Zeichen zu setzen, wir finden das cool, dass ihr da seid und euren Support, aber heute seid ihr vielleicht einen Schritt zu weit gegangen. Das ist ja kein Liebesentzug oder ein Affront oder irgendwas.
Ja.
Das wäre einfach mal auch mal zu zeigen, pass auf, nochmal, wir finden euren Support klasse und wir brauchen den auch. Aber heute war es ein Ticken zu weit.
Ja. Wir werden es beobachten.
Ja.
Jetzt erstmal Länderspielpause.
Ja.
Vielleicht auch ein bisschen Moment, um da sich nochmal ein bisschen runterzufahren.
Mhm.
Dann auf St. Pauli. Und dann haben wir gesagt, gegen Hertha zu Hause. Da werden wir es dann spätestens sehen, ob sich da was entwickelt hat in der Hinsicht. Wir haben jetzt aber auch Holstein. Heute Abend noch das Testspiel in Rothenburg-Wümme beim Oberligisten, was ihr genauso bei uns im Live-Ticker verfolgen könnt, wie am Freitag das Abschiedsspiel von Finn Bartels. Also Holstein-Fußball im Holstein-Stadion, auch wenn es nicht um Punkte geht. Ihr ein illustrer Kreis an ehemaligen Weggefährten. Also ihr könnt es auf KN Online, könnt ihr euch die Liste nochmal angucken. Felix Groß unter anderem dabei, Tim Borowski, Lutscher, Thorsten Frings, Kevin Pannewitz, also wirklich nett, glaube ich, Bartels Allstars gegen die aktuelle Mannschaft von Holstein Kiel, die sich damit ein bisschen fit halten in der Länderspielpause wahrscheinlich. Wir sind für euch da am Start, machen einen Live-Ticker, natürlich ein bisschen bunter und so weiter als sonst, hoffen, dass es da ein paar spektakuläre Szenen zu bestaunen gibt. Und einfach einen netten Abend als Abschied für Finn Bartels, den Kieler Jung, der im Norden weit rumgekommen ist, sagen wir mal so.
Und den entscheidenden Elfmeter beim Jahrhunderttriumph gegen Bayern München verwandelt hat mit einem Lausbubenlächeln auf den Lippen, als er schon angelaufen ist. Also diese Szene muss man sich bei YouTube mindestens 5 bis 8 Mal im Jahr angucken, um sich nochmal herzlich zu amüsieren, wie ein Mensch wie Finn Bartels eben einer ist, mal überhaupt keine Muffe hat, gegen Manuel Neuer in so einer entscheidenden Situation anzutreten und das Ding eiskalt in der Ecke zu schieben und danach zu erzählen, ich wusste gar nicht, wohin ich schießen soll, ich habe einfach gemacht.
Ja.
Also passt und würdiger Abschied für Finn.
So sieht's aus. Und wir sind nächste Woche wieder da, dann vor dem Auswärtsspiel am Millerntor. Bis dahin kramst du noch Hausaufgabe, ne, die heute fehlenden Spieldaten raus von St. Pauli.
Ja.
Damit wir das auch fundiert da einmal bewerten können. Genau, sprechen wir drüber. Ihr da draußen habt ein schönes Liga-freies Wochenende, vielleicht ja am Freitag im Holstein-Stadion beim Abschiedsspiel. Ansonsten bis nächste Woche. Bleibt gesund und tschüss.
Ja, und denkt an den Rhythmus, wo jeder mit muss. Ciao, ciao.